Mein Thema für heute heißt Gideon, und zwar, ich werde dieses Thema aus Richter 6, ich bin viel zu warm, darf ich das ausziehen? Ja, das ist, ja, so, okay. Gideon zum Richter berufen, und ich bete in diesem Sinne. Herr, warum ich? Ich höre jetzt den einsamen Gesang des Wintervogels. Andere haben Flügel, sie fliegen zur Wärme und Sonne. Einsam und allein bin ich, singe ich in mir selbst, Herr, warum ich, dass du mich gerufen hast, dass du mir die Kraft zu folgen gibst, ja, die Berge weichen vor deinem Wort, und die Einsamen finden neue Hoffnung in dir. Herr, ich danke dir dafür. Amen. Gideon zum Richter berufen. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra. Die gehörte Joasch, dem Abrizite, und sein Sohn Gideon droschte Weizen in der Kelle, damit er ihn berge vor dem, in der Kälte, damit ihn berge vor den Midianiten. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, ist der Herr mit uns, warum ist uns dann das alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen? Der Herr hat uns aus Ägypten geführt, nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin und diese deine Kraft, du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse, und ich bin der jüngste in meines Vaters Hause. Der Herr aber sprach zu ihm, ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie einen Mann. Er aber sprach zu ihm, habt ich Gnade für dir gefunden, so mach mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Geh nicht fort, bis ich wieder zu dir komme und bringe meine Gabe und leg sie für dir hin. Er sprach, ich will bleiben, bis du wiederkommst. Und Gideon ging hin und richtete ein Ziegenböcklein zu und ungezäuerte Brote von ein Scheffel Mehl, und legte das Fleisch in einen Korb und tat die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihm hinaus unter die Eiche und trat hinzu. Aber der Engel Gottes sprach zu ihm, nimm das Fleisch und die Brote und lege hin auf den Fels her und gieß die Brühe darüber. Und er tat es. Da streckte der Engel des Herrn den Stab aus, den er in der Hand hatte, und berührte mit der Spitze das Fleisch und die Brote. Da fuhr Feuer aus dem Fels und verzehrte das Fleisch und die Brote. Und der Engel des Herrn entschwand seinen Augen. Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er, ach Herr, Herr, habe ich wirklich den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen? Aber der Herr sprach zu ihm, Shalom, Friede sei mit dir. Fürchte dich nicht, du willst nicht sterben. Da baut Gideon dem Herrn dort ein Altar und nannt ihn, der Herr ist Friede, der steht noch bis auf den heutigen Tag in Ophra, der Tag der Stadt der Abrizita. Wisst ihr, liebe Brüder und Schwestern, die Bibel wimmelt von Humor. Und es gibt kaum einen Text, der so humorvoll ist eigentlich, wie dieser Text. Die ist absolut geladen mit einer merkwürdigen Sache, denn hier ist Gideon konfrontiert mit Gott. Das ist sehr deutlich, dass der Engel des Herrn ist Gott. Da steht deutlich, ach, nun, Gideon sah, Vers 22, dass es der Engel des Herrn war, sprach er, ach, Herr, 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 das nennt man kein Engel. Herr, Herr, habe ich wirklich den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen? Das bedeutet, er ist nicht gestorben. Der Engel des Herrn ist Gott, und das läuft sehr durch das ganze Richterbuch, auch in Bezug zu Simpson ist das klar zu sehen. Das Engel des Herrn im Alten Testament, das bedeutet nicht Gabriel oder Michael oder Raphael oder wen man nennen will, sondern der Engel des Herrn. Die ganze Humor besteht um die Tatsache, dass der Engel des Herrn kommt zu Gideon, als ob Gideon ein Held ist, und Gideon ist ein Feigling sondergleichen. Und das läuft durch diesen ganzen Text. Und das ist absolut humorvoll. Denn er kommt zu ihm, als ob der der streitbare Held ist, der Israel befreien will. Und Gideon sucht nur Ausrede, dass er gar nichts tun muss. Man kann diesen Text unter eine andere Überschrift: Mein Kraft ist in den Schwachen mächtig. Denn der Herr könnte kaum ein schwächerer Zeuge rufen, denn gerade diese Gideon. Und wir sehen, dass dort dieses ganze Geschehen, es kommt nicht darauf an, wer wir sind. Diese ganze Betonung über die große Glaubensheld, wie öfters versagen die große Glaubensheld in die Bibel. Schauen Sie, wie das mit Mose und David und Elia und so weiter passiert ist. Unser Glaube ist nicht gegründet auf große Glaubensheld. Schauen Sie, wie Luther absolut versagt hat als alter Mann mit seinem Antisemitismus, sein Judenhass, die verhängnisvoll war für das deutsche Volk von 390 Jahren, wie es steht in Ezekiel 4, als Gericht, bis Hitler 1933 an die Macht kam. Alle die Glaubenshelden versagen, einer versagt nicht, und das ist Jesus Christus. Und das ist die Hauptthema unserer ganzen Bibel. Das macht mich ganz nervös. Was geht? Wo kommt das her? Kommt das von hier? Machen wir fürchterlich nervös. Ja? Ja, das ist gut. Und ihr denkt, ja, weg damit. Ja, ja, fürchterlich. Wissen Sie, ich habe zwei Wecker zu Hause. Eine ging dat, dat, und die andere ging dat, 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 und die dritte ging, das war mein Dackel. Ja? Er hat mich aufgeweckt. Immer wenn ich beim Einschlafen war, nach die zwei Wecker versagt haben, dann hüpfte Dackel ins Bett und hat mich abgeschleckt. Und das war, aber leider ist mein Dackel nicht mehr. Viel haben, das ist die erste Frage. Überall, wo ich komme, die fragen nicht, Herr Pfarrer, wie geht es Ihnen und wie geht es die Gemeinde, sondern wie geht es Ihrem Dackel? Ja, das ist ein gut, ja. Ja, der ist gestorben mit 16,5 Jahre alt. Er hat, muss ich sagen, er hat, wie ich Bruder Mössinger gesagt hat, nie ein Heide gebissen. Nein. Er hat nur überzeugte Christen gebissen. Nur überzeugte Christen gebissen. Warum? Weil er klug war. Denn Christen vergeben, nicht wahr? Heiden vergeben nicht. Wir haben das erlebt bei einem Ausflug. Wir waren am Bodensee mit dem evangelischen Kindergarten. Und wir haben alle Fisch bestellt, natürlich am Bodensee. Das ist für die Katzen. Der Wassler hat kein Interesse. Er war unter den Tisch. Und da kommt die Frau. Ich habe immer mit meinem deutschen Missverständnis immer gesagt, die Oberin. Ich habe immer gerufen, als ich erst nach Deutschland kam, Frau Oberin, ja, die hat mir immer einen Blick gegeben. Ober, Herr Ober, Frau Oberin. Und die Oberin kommt da rein mit dem Essen und der Wasteln ging auf ihr los. Roch, Heidenblut. Und die ging langsam nochmal unter den Tisch und hat sie nicht berührt. Man sagt am Schluss, jetzt können wir wirklich eine Prüfung machen, wer ein überzeugter Christ ist. Wenn er tief beißt, dass man 3 Tetanusspritze braucht, dann ist man ein Christ. Und wenn er das nicht tut, es geht nur in die Oberfläche, der Glaube. Ja, ja, so ist es. Aber jetzt kommen wir zu einem anderen Held, zu Gideon. Es ist sehr merkwürdig und das ist mir immer, ja, guten Abend, immer, ist, wissen Sie, es ist sehr gefährlich, bei einem Jaffin-Vortrag spät zu kommen. Und ich sage Sie, warum, wir sind froh, dass Sie da sind. Weil ich habe einen Vortrag über die Heiligkeit Gottes in Jesus Christus. Ich glaube, hier habe ich auch darüber gesprochen. Und ich sage, wenn wir die Türe jetzt aufmachen und der Satan reinkommen würde, werden Sie mehr Angst für ihn haben, wenn er Hörner, Schwanz und Pferdefüß hat oder wenn ihn unsehbar, unberührbar ist. Und ich sage, jetzt machen wir die Türe auf. Und in diesem Moment kommt ein junger Mann in ihre Alter und die alle gucken zu schauen, ob der Hörner hat und Schwanz und Pferdefuß. Gefährlich ist das bei mir. Ja, ja. Kommen wir zurück zu unser Held Gideon. Dieser ganze Dialog Gideon und der Engel Gottes, der Gott selbst ist, entblößt die Schwachheit Gideon. Und das ist eine zentrale Thema, die ganze Richterbuch. Wir werden das am Simpson sehen, aber auch die ganze Bibel. Die großen Werkzeuge Gottes sind versagende Menschen wie Sie und ich. Deswegen bitte, erwarten Sie nicht von einem Jaffin, einem Mössinger oder einem Meyer Gerber oder einem Luther oder was man will, eine besondere heldenhafte Gestalt. Er hat gesagt, was ich am Anfang als Lutheraner sagen würde, wir sind alle verlorene Menschen. Und letzten Endes, wir sind alle versagende Menschen. Und das bedeutet, der wirkt, ist der Herr selbst. Das läuft durch die ganze Richterbuch, diese Kenntnis. Doch ein Mensch wie Simpson, der so oberflächlich war, der so oberflächlich war und immer auf Dirnen, und sogar feindliche Dirnen dazu hingeschielt und nicht nur hingeschielt hat. Doch so einer hat er wunderbar gewirkt. Das ist das Merkwürdige an unser Gott. Ihn allein die Ehre und Ruhm. Wir sind hier bei einer Israel-Konferenz, nicht Israel die Ehre zu geben oder die Gemeinde, sondern der Herr, der Gott Israel, für seinen Heilsplan, für seine Wirkung durch solche schwache Gestalten, wie wir alle sind. Bitte machen Sie nicht immer vor, zu denken, ich habe ein Buch jetzt, die rauskommt über Gauguin und Van Gogh als geistliche Maler. Man würde schockiert und sagt, ja, der Gauguin war ein Frauenheld und dazu hat er Selbstmord versucht. Und der Van Gogh war verrückt und er hat sich alles anders als christlich benommen. Aber die waren große geistliche Maler. Es war die größte geistliche Maler seit Rembrandt. Die war innerlich gespalten. Das ist extrem. Das ist extrem. War nicht Luther innerlich gespalten? War nicht Augustin innerlich gespalten? War nicht David innerlich gespalten? Sicher, den ging etwas zu weit bei Gauguin. Und das sage ich, ein sehr deutliches Urteil über sein Leben. Aber sein Kunst ist trotzdem sehr große christliche Kunst. Und der Engel des Herrn kam. Und Gott kam und setzte sich unter ein Eiche. Warum ein Eiche? Hier kommt noch ein Engel des Herrn. Okay, wie schauen die Engel, Herrenengel? Okay, die schauen immer anders aus. Ja, okay. Ja, ja, gut. Hallo. Sie sind Arzt. Das ist gut, danke. Danke, vielen Dank. Okay. Gut, okay, gut. Und der Engel des Herrn kam jetzt das dritte Mal und setzte sich unter ein Eiche. Warum ein Eiche? Wo trifft Gott Menschen? Öfters auf dem Berg. Zeichenhaft zwischen Himmel und Erde. Im Tempel, der Ort Gottes. Unter Bäume. Warum unter Bäume? Baum des Lebens und Baum des Erkenntnis. Die Bereich, die Gott selbst gehören. Denn der Herr ist der lebendige Gott und durch ihn kommt wahre Erkenntnis. Und hier geht es. Es geht um das Leben Israel, das Weidebestehen gegen eine Feinde, die denen unterdrückt, die Midianiter. Und es geht um eine Kenntnis bei Gideon, dass der Herr wirklich für ihn streiten wird und Israel befreien wird durch sein versagenden Knecht Gideon. Deswegen soll man immer die Ohren spitzen und die Augen auch, wenn man solche Ortsbezeichnungen wie Baum, unter ein heiliger Baum. Hier wird neues Leben, geistliches Leben für Israel geben durch Gideon aus Gottes Führung. Und hier wird eine Erkenntnis durchdringen bei Gideon, und sehr langsam durchdringen, dass der Herr, wie er gewirkt hat in der Vergangenheit, auch jetzt vorzuwirken hat, Israel zu befreien. Und das ist eine Kenntnis, die wir haben sollen. Der Herr ist unser Befreier. Er ist ein Befreier von unserer Schwachheit, von unserer Feigheit, von unser ängstliches Wesen. Er ist ein Befreier von der Sünde, die in uns ist. Die trennt uns ständig von Gott durch unser Kleinglaube und durch unsere Selbstbestätigung auf unsere eigene Wege. Die gehörte Joasch, den Abrisite, und sein Sohn Gideon drosche Weizen in der Kälte, damit er ihn berge für den Midianiter. Erster Zeichen der Feigling. Er bergt ihn für die Midianiter. Er bringt es nicht am Licht. Er ist im Dunkeln. Er tut seine Sache, zwar er hat einen gewissen Mut, wie Nikodemus, einen gewissen Mut hat, Jesus zu besuchen, aber wo tut er das? Wann tut er das? Abends, als die Leute das nicht sehen. Und so ist dieser Gideon da unten im Kälte, er birgt diese Sache, dass er das nicht gibt, das ist mutig, aber er tut das im Geheimen, er will nicht, dass es ans Licht geschieht. Das bedeutet, er ist nicht bereit, offen am Tageslicht zu kämpfen für seine Sache. Und das werden wir sehr deutlich, dass dieses Bild, Gott, der Herr, der Gott Israel, Herr des Lebens und Herr der Erkenntnis, bringt das zu einer versagenden Gideon, der sich verbergen will in sein Tun von einer Feinde, wo er offen kämpfen muss gegen denen. Denn das Schlimmste, was Israel tun kann, und das läuft durch die ganze Richterbuch, ist ein Feind ergeben und damit zufrieden sein. Zurück zu die Fleischtöpfe von Ägypten. Das ist ein Grundthema, nicht nur in der Richterbuch. Haben wir nicht den Feind ergeben hier in Deutschland und sind wir nicht damit zufrieden? Der Feind ist Materialismus. Das ist eine, die Erscheinungsgestalt Satan, uns satt zu machen. Satt zu machen, dass wir nicht mehr an Gottes Wort halten, dass wir nicht davon leben, sondern dass wir leben für was fleischlich ist. Sind wir nicht aber sehr damit zufrieden? Ich glaube schon. Und ich glaube, gerade das Problem über Ostdeutschland offenbart dieses Problem. Denn beide Ostdeutsche und Westdeutsche sind im Grunde genommen gleich in eines. Die denken an Geld. Und sie denken an Wohlstand. Die eine hat und will nicht teilen und die andere hat nicht und will teilen. So war immer mit meinem Dackel beim Frühstück, nicht wahr? Ich wollte auch teilen und nicht unter den Tisch bleiben. Aber wir sind auch in die gleiche Lage wie die Israeliten unter den Midianiten. Wir sind geknechtet. Geknechtet, ohne zu wissen, dass wir geknechtet sind. Die wissen das gar nicht. Die wollen keine Befreiung. Wir wollen auch keine Befreiung. Und was wird der Herr tun? Dass wir befreien. Er wird eine große Wirtschaftskrise hier schaffen. Dass wir merken, dass wir leben nicht von Fleisch allein. Und das ist ein großer Schrecken für alle hier. Der Herr wirkt in Wege, die entgegengesetzt sind zu Wege, die wir haben wollen, um dass wir merken, dass wir ihn brauchen. Da erschien ihn der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Wenn Gott sieht oder wenn Gott spricht, dann geschieht. Gott hat die Welt durch sein Wort erschaffen. Durch dieses Wort ruft er zu Buße, durch die Propheten. Durch dieses Wort ist Jesus Christus Fleisch geworden. Das Wort Gottes ist nicht ein Wort, wie gerade sehr schön gebetet am Anfang von Bruder Mössinger, die Wörter, die wir hören, im täglichen Lauf. Gottes Wort ist geschehen. Und nicht nur geschehen, sondern Heilsgeschehen. Und Heilsgeschehen kann auch Gerücht werden. Dass wir befreit werden von einer Gefangenschaft, die wir nicht als Gefangenschaft kennen wollen. Weil wir so tief in Schuld und Sünde sind. Und das ist die Lage Israel ständig. Und das ist unsere Lage ständig. Und auch jetzt. Da schien ihn der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr mit dir, du streitbare Herr. Na das, wenn das nicht humorvoll ist. Da ist er verbergend für die Midianiter, dieser Feigling, der diese Dinge nicht ans Licht. Und der Engel sagt zu ihm, Gott sagt: Du streitbares Herr. Ja, streitbar was? Er streitet gar nicht. Er will nur nicht gesehen werden, in was er tut im Geheimen, was nicht gesetzlich, was nicht damals erlaubt ist. Er muss diese Sache geben. Aber ans Licht kämpfen. Da kann man nur schmunzeln. Man hat guten Recht. Streitbarer Herr, dieses Bild von einer, der sich versteckt, alles macht. Nein, nein. Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, ist das die Sprache? Ein streitbarer Held? Ein streitbarer Held sagt: Womit? Was tun wir? Du bist Gott. Wir kämpfen. Gib mir den Weg und das Wort und ich gehe voran. Und was tut der streitbare Held Gideon? Hör mal seine Trauerrede. Ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns dann das alles widerfahren? Das ist nicht der Rede, ein Held. Nicht der Rede, der plötzlich jemand, der wachgerüttelt wird. Und sagt, wir gehen voran, wir tun. Sondern ein absolut versagender und resignierter Mensch. Bitte, wenn ihr versagt seid, wenn ihr seht keine Auswege in eurem Leben, denkt mal, Gideon war genauso. Denkt mal, diese Weg gehen alle die großen Helden Gottes, mehrmals. Denkt mal, David, wie er sagt, ich habe mehrere Feinde als der Haare auf mein Haupt und er hat keine Glatze gehabt. Ja, hat viel Feinde. Die Helden gehen alle durch diese Not, nicht wahr? Ist das nicht so, Bruder Mössinger? Wir sollen uns nicht als streitbare Helden. Die Leute gucken auf uns und glauben, ja, wir sind der große Glaubensbeispiel. Nein, wir sollen uns als Versagende auch für die Gemeinde zeigen. So hat eins in meiner Gemeinde neulich gesagt, er sagt, Herr Pfarrer, was ich an Sie am meisten schätze, ist, dass Sie zeigen immer wieder Ihre eigene Schwäche und Verfehlungen. Dann kann die Gemeinde merken, der Pfarrer ist einer wie uns. Und das ist der Weg, jeder Pfarrer wie jeder Christ. Wir sind versagende, schwache Menschen. Aber unser Held ist Jesus Christus. Er streitet für uns. Und er wird uns mit der Zeit auch wachrütteln. Und er wird uns vergeben für unsere Schwachheit und uns weiterhin führen. Das ist der christliche Weg. Nicht der plötzliche, jetzt voran, jetzt mit Kampf, jetzt der Herr befreit. Schauen wir, wie Elia das gemacht hat und wie er dann für ein Weibsbild abhaut, nachdem er gegen 850 kämpft. Nicht wahr? So ist es. Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns dann das alles widerfahren? Wo sind alle seine Wunde, die unsere Väter erzählten und sprachen? Du hast gewirkt und du wirkst nicht mehr. Was ist der Wesen Gottes? Wenn man einen Jude fragt, er wird antworten, Gott ist der Heilige, der Gerechte. Wenn man einen Christ fragt, er wird sagen, Gott ist die Liebe. Ich werde eine dritte Antwort geben. Und genau in Bezug zu diesem Text und zur ganzen Bibel. Jahwe, der Seiende, Wirkende, der Herr der Schöpfung und der Geschichte. Der Herr, der sein heilsgeschichtliche Wege hat mit Israel, mit der Gemeinde und mit jedem von uns. Und eingebettet in seine Wirkung, in seine große Heilsplan, die angelegt war, vor die Welt erschaffen war. Ist seine Gerechtigkeit und seine Liebe vorhanden. Gideon redet die wahre Sprache der Bibel. Und das ist die heilsgeschichtliche Sprache. Du hast getan, du tust nicht mehr. Wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen? Der Herr hat uns aus Ägypten geführt. Eine viel schlimmere Knechtschaft aus Midian. Die Midianiter sind kein starkes Volk im Vergleich mit Ägypten. Das war ein Weltmarkt, die Ägypter. Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. Warum? Jede Gericht Gottes ist Weg zum Heil. Jede Gericht Gottes ist Weg zum Heil. Er richtet, um zu retten. Ich kenne keinen Mensch, der zum Glauben gekommen ist durch die Schöne der Schöpfung. Als Christen bewundern wir die Schönheit der Schöpfung. Aber wir kommen nicht zu glauben. Ein paar Genien wie Einstein und Planck und Heisenberg vielleicht schon. Und ich kenne keinen, der zu Glauben gekommen ist durch die Liebe. Und das ist ein wunderbares Geheimnis, nicht wahr? Die Geheimnis der Liebe, die nicht erklärbar, die nicht machbar ist. Und die Liebes, die Traugespräche, ich habe zuerst gesagt in der Gemeinde, die Trauergespräche, weil mein Deutsch nicht so gut war. Die Traugespräche findet statt bei mir auf so ein weiches Sofa, die beugt bis zum Boden da, zu zeigen die Weiche der Liebe, nicht wahr? Eine Zeichenhandlung an denen, die fallen fast bis zum Boden hinein, wo sie da sitzen. Und wir reden über die Geheimnis der Liebe und wie unerklärbar das ist und wie Christus der Liebe ist und wie er die beide voreinander gebracht und kein einziger Mal kommt durch so ein wunderbares Gespräch, wo sie alle staunen nur, kein einziger Mal kommen Menschen zu glauben. Weil der Mensch ist verloren in sich, weil der Mensch ist ein Sünder. Menschen kommen zu glauben, weil sie geschlagen werden. Das ist immer wieder meine Erfahrung. Immer wieder, weil sie geschlagen werden, weil sie in Not sind, weil sie Verlust erleben, weil sie Krankheit erleben. Das zeigt die Sündhaftigkeit unserer Natur. Israel ist geschlagen. Warum geschlagen? Mit Recht geschlagen. Geschlagen, um gerettet zu werden. Um zu lernen, dass sie Gott braucht. Um zu merken, dass sie in Gefangenschaft ist. Und so tief ist sie gefallen, dass sie merkte gar nicht die Gefangenschaft. Die tiefste Sünde ist Chata, unsere unerkannte Schuld. Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. Zweite Anrede Gottes. Schau, wie dieser Dialog sehr merkwürdig vorgeht. Und der Herr wandte sich zu ihnen und sprach, geh hin in diese deine Kraft. Erst du streitbare Heldin, jetzt geh hin in diese deine Kraft. Du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Weil, wenn das nicht überzeugen, zweimal, man braucht zwei Zeugen, nicht wahr? Hier ist eine Bestätigung, die Berufung sein, Gideon. Eine Bestätigung, dass seine Berufung mit Kraft und Befreiung zu tun. Streitbare Held, gehe hin in meine Kraft. Und wie antwortet dieser Feig, der Israel symbolisiert? Er aber sprach zu ihm, ach, das erste Wort immer, fängt er immer mit ach, wir kennen solche in der Gemeinde immer. Ach, Herr Pfarrer, hier tut's weh und hier tut's weh. Ach, ja, das ist der Sprache, die Schmerzsprache, ach. Ja, er sprach zu ihm, ach, mein Herr. Womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der jüngste in meines Vaters Haus. Bitte Sie erzählen mir die große Gestalten in Israel, die genau das Gleiche sagen könnte, dass sie entweder die jüngste Sohn sind oder sie kommen aus die unbedeutungsvolle Stamm oder die Liste ist so lang und so würdig, wenn man denkt an Saul, wenn man denkt an Josef, wenn man denkt an Jakob. Man geht die Liste durch. Diese David, denken Sie hin und her. Gott mag seine Gesetze und die Gesetze ist, die Älteste soll erben. Nennen Sie mir einen ältesten Sohn, der eine große Held ist in Israel. Da müssen Sie lang überlegen, das zu tun. Ja, es gibt, aber man muss lang überlegen. Der Herr mag seine Gesetze, wir sind an seine Gesetze gebunden, er aber nicht. Verflucht ist der, der am Holze hängt. Verflucht und verdammt in alle Ewigkeit ist ein Gekreuzigter. Das ist nicht nur ein Gesetz, sondern das ist Mittelpunkt der ganzen Bibel. Fünfte Buch Mose, die Zusammenfassung des Gesetzes Mose. Das wichtigste Buch in der ganzen Bibel für einen Juden. Jesus zitiert dreimal aus diesem Buch gegen den Satan. Er übernimmt die unerfüllbare, verfluchende Gesetz an unsere Stelle und lässt sich verfluchen für uns. Deswegen die Zeichen der Verfluchung, des Dunkelheit über das Land und diese Worte dazu. Wir haben mit einem merkwürdigen Gott zu tun. Nicht mit einem gesetzlichen Gott. Ein Gott, die Ordnung und Gesetze bringt, die gut sind für uns. Aber ein Gott, die über diese Gesetze steht. Und wer von Ihnen große Probleme hat mit Islam und die Problem, ob das ein gleicher Gott ist wie unseres, bedenken Sie, dass Islam ein total gesetzlicher Glaube ist. Und so da der Gott Islam ist gebunden an seine Gesetze. Das zeigt, dass das eine Gürze ist. Natürlich steht auch sehr deutlich geschrieben in Römer 10, dass der wahre Segen geht über Abraham und Isaak. Professor Kühn anscheinend hat diesen Satz nie gelesen. Nicht wahr? Nur ein Satz in der Bibel, ja? Aber diese modernen Theologen, die sind blinden eine Augen und dann blinden der andere Auge, ja? Man weiß nie, wo die Blindheit nochmal kommen wird. So ist es, ja. Er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der jüngste in meines Vaters Haus. Warum dieser sehr humoristische Dialog? Denn hier wird entblößt die Schwachheit Gideon. Und die Entblößung der Schwachheit Gideon wird entblößt die Schwachheit Israel. Und nur wenn das ganz entblößt ist, nur dann wird der starke Held kämpfen für Israel. Das bedeutet, der Weg zur Errettung geht nur über Buße. Der Weg zur Errettung geht nur über Schwachheit in uns. Um Erkenntnis, ich kann es nicht tun, sondern der Herr wird das für mich tun. Wann und wie er will, nicht wie die Schwärme. Tu mir deine Wunder und tu nach meiner Verheißung. Das ist Erbsünde. Das ist absolute Erbsünde. Tu mir, was ich will, wann ich will. Das ist Erbsünde. Gib mir, was ich haben will. Wir haben das Recht zu beten, Herr, heile mich, wenn du willst, aber Herr, dein Wille geschehe und du weißt viel besser, was gut für mich ist. Der Herr tut, wann und wie er will. Und er lässt diese Gideon wie alle seine Helden in die Tiefe gehen, um denen zu retten. Denn wir müssen in die Tiefe gehen, um gerettet zu werden. Und die Leute, die wollen ständig von Wunder zu Wunder leben, die leben in ungeheuer Gefahr. Ich habe erlebt, bei einer Gemeinde, wissen Sie, man weiß nicht, wer kommt zu seinen Vorträgen, nicht wahr? Ich habe einen Vortrag im Schwarzwald gehalten und eine Frau kommt zu mir am Ende und sagt, Herr Pfarrer, ich brauche nicht zu einem Arzt gehen. Ich habe gesagt, Entschuldigung, der Arzt, der hier ist, aber das ist schön, wenn man nicht zu einem Arzt gehen muss, ja? Ich mag nicht zu den Ärzten gehen, die entdecken immer was bei mir, ja? Und dann sagt er auch, ich brauche keine Versicherung. Sie sagt, keine Versicherung. Der Herr heilt mich jedes Mal, dass ich krank bin. Und ich habe sofort gewusst, dass das nicht der Herr sein kann. Denn so geht der Herr nicht um. Er geht so um, wie er hier mit Gideon umgeht. Das ist kein Tischlein deftig, Gott. Ich habe gesagt, und das war sehr hart. Aber ich kann sehr hart reden, das weiß der Bruder Mörsinger, hat das gesagt. Ja? Ich habe gesagt, einmal heilt er sie nicht. Sie guckte mich mit großen Augen an. Wenn sie sterben, sie bleiben in den Tod. Sie werden niemals mit dem Herrn auferstehen. Denn das ist nicht der Gott Israel. Das ist eine Gürze, ihre eigene Fantasie. Das soll deutlich gesagt zu dieser Sektiere heute. Wissen Sie, das Problem heute ist, die Problem der modernen Theologie und der Schwärme ist genau das Gleiche. Genau das Gleiche, nur von einem anderen Sichtpunkt. Die moderne Theologie will mit der Verstand Gottes Wort hinterfragen, in unser Griff machen. Und die Schwärme wollen mit Gefühl Gottes Heilige Geist für uns da haben. Und wahrer biblischer Kreuzesglaube ist die Erkenntnis. Herr, ich bin ein schwach, verloren und sündiger Mensch. Ich brauche dich, dein Kreuz, deine Vergebung, deine Führung, dein Wille geschehe an mich. Ist das nicht so? Und das geht es, so ist es. Okay. Da können wir Amen sagen, auch in Mitte von. Ich habe einmal erlebt, bei Schwärmer, da habe ich weiß nie, wer in dem Publikum war, da in die erste Reihe, habe ich angefangen zu sagen, liebe Gemeinde, ein Sprung rauf und sagt Amen. Ich habe ihn geguckt mit großen Augen. Ich habe nur gesagt, liebe Bruder, der sagt Amen. Aber das war recht, dass Sie da Amen sagen. Das ist alle. Ich habe gesagt, ich habe nur jetzt angefangen, ich will nicht jetzt aufhören. Ja? Und so, er hat, aber ich mache weiter. Ja, okay, gut. Okay.
Amen.
Amen, okay, gut. Okay. Der Herr aber sprach zu ihm. Ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie ein Mann. Die dritte Aussage. Schlagen, Macht, Kraft. Einer hat gesagt zu meinem Laienvorsitzenden Neul, ein sehr primitiver Mann. Er sagte, Gott der Alte Testament, das ist ein Gott der Krieg, der Rache, der Hass. Ganz anders als Jesus. Und mein Laienvorsitzender hat gesagt, kein Unterschied zwischen Alt und Neuen Testament, sondern im Alten Testament geht es vor allem fleischlich um Gottes Sieg. In dem Neuen Testament geht es vor allem geistlich. Na, ich würde meinen Laienvorsitzenden noch was dazu sagen, aber die Aussage ist nicht schlecht für jemanden, der seine Glaube gegen das Alte Testament richtet. Aber es gibt viel mehr. Es gibt viel mehr Geist im Alten Testament, als man denkt. Viel, viel mehr Geist. Aber sicher geht es um der gleiche Gott und in der gleichen Art und Weise, wie er kämpft. Aber wenn wir mit Gestalten wie Gideon und Simpson zu tun, wir sehen sehr deutlich, Simpson hat Kraft, das habe ich nicht mehr, ich war früher sehr kräftig, ja? Er hat Kraft gehabt, physische Kraft. Und Jesu mit das gleiche Bild, Gideon mit die, Simpson mit die Stürz, mit die ausgestreckten Hände, das Kreuzesbild. Mit Jesus ist es eine Hingabe in Schwachheit, in tiefem Geist. Es gibt eine gewisse Wahrheit in was er sagt, sehr gut für Anfänger, diese Antwort, aber es geht tiefer, geht tiefer. Ich rede gerne mit Bruder Mössing, weil ich habe tiefer Respekt für sein Urteil. Es ist immer gut, wenn man einen Bruder bei sich, und ich hoffe, dass er auf mich springt, wenn ich was falsch sage. Das wird auch gut sein. Ja, mein Dackel hat mehrmals auf mich gesprungen. Ja, ja. Aber das war ein fleischliches, nicht ein geistliches Springen. Ja, ja. Ja, das war was anderes. Ja, ja. Okay, jetzt schauen wir. Der Herr aber sprach zu ihm, ich will mit dir sein, dass du die Midianiter, Gott mit dir, ja, mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie einen Mann. Dreimal mächtige und kräftige Aussage in einem merkwürdigen Dialog. Und dann, was tut der liebe Gideon? Jetzt fängt er an, ein bisschen zu denken, vielleicht stimmt das. Vielleicht stimmt das, wir wollen das probieren. Bis jetzt glaubt er gar nichts. Aber jetzt sagt nicht ach, es fängt nicht mit ach an, sondern er besprach zu dem Herrn, zu ihm, hab ich Gnade für dir gefunden, so mach mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Geht nicht fort, bis ich wieder zu dir komme und bringe meine Gabe und lege sie für dir hin. Er sprach, ich will bleiben, bis du wiederkommst. Das ist eine sehr gefährliche Sprache, dass man von Gott Zeichen verlangt. Und ich bin dass wir im neuen Bund das jetzt tun. Es gibt aber Ausnahme. Gott erlaubt immer Ausnahme. Der Pfarrer, der mir, er war Pfarrer und ich war Vikar. Und ich habe unter ihm gearbeitet in Tübingen. Und er war 8 Jahre alt, sagt er mir. Und sein Blinddarm ist aufgebrochen und in seinen ganzen Körper gegangen. Jeder Arzt weiß das heute, ist das sehr gefährlich. Meins ist fast das passiert. Meine Blinddarm war sehr aktiv, wie der Blinddarm, nicht wahr? Und der Blinddarm ist rausgeplatzt und der Chefarzt, das war vor Penicillin, nach Deutschland kam in die frühen 20er Jahre. Fleming hat das in den 20er Jahren entdeckt, aber es war noch nicht so entwickelt, was ihn gerettet sein könnte. Und der Chefarzt hat gesagt, ihr Sohn wird sterben, ich kann nichts für ihn tun. Und er ging in Ferien. Er hat seine freie Zeit. Er hat gesagt, ich kann nichts tun. Und dieser Bub betete, die Eltern waren fromme Menschen, und betete und sagt, warum lässt dein Gott, zu wem du immer betest die ganze Zeit, warum lässt er das mit mir passieren? Wenn er wirklich Gott ist, wird er was tun. Na, das ist nicht der Art und Weise, mit Gott umzugehen. Aber das war ein 8-Jähriger und ein Unschuldiger, und die Eltern waren in großer Not, und der Herr hat geantwortet. Ja, es gibt Ausnahmen, der Herr hat geantwortet. Und dieser Bub ging in einen tiefen Schlaf, 24 Stunden, als er aufwacht, war er gesund. Der Arzt hat gewusst, das ist ein Wunder. Ärzte erleben manchmal Wunder. Aber nicht diese ständig, tu mir meine Wunde zu meiner Zeit, das ist nicht die Art. Das war ein Bub, er hat keine Ahnung, wie man mit Gott umgeht, dass man sagt, aber Herr, ich will deine Wille, und wenn du willst, dass ich sterbe, das kann man nicht von einem 8-Jährigen verlangen. Der Herr steht über seine Gesetze, und er manchmal tut Dinge, die er tut nur aus seiner Gnade, nicht wahr? Die wird überhaupt nicht verdient. Zum Beispiel Kreuz, ja? Nicht wahr? Wer hat das verdient? Keine. Er tut das rein aus Gnade. Aber schauen wir, wie das weitergeht. Er aber sprach zu ihm, habe ich Gnade, das haben wir gelesen. Und Gideon ging hin und richtet ihm ein Ziegenböcklein zu ungezäuerte Brote. Wir denken an die Passa-Zeit mit ungezäuerten Brote. Und Passa bedeutet Befreiung. Und Gideon wird der Befreier Gottes. Und das ist ein unbewusster Zeichen, die er selbst nicht darüber bewusst ist. Das läuft ständig durch die Bibel. Von einem Scheffel Mehl und legte das Fleisch in einen Korb und tat die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihm hinaus unter die Eiche und trat hinzu. Wir fangen an alle möglichen Wunder zu denken. Ich denke mit dieser Brühe und so weiter, ich denke an Elia mit der Witwe, nicht wahr? Das hört man ständig. Mendelssohns, wunderbar. Wer kennt das? Mendelssohns Elias. Oh, das ist wunderbar. Das ist nicht gerade der beste Teil von der Elias, aber das ist wunderbare Musik. Ja, ist ein bisschen sentimentalisch, dieser Teil. Das ist nicht meine Sache. Ist ein bisschen süß. Ja, ja. Wir denken an Elias Kampf mit den Baal Priester und Propheten, die 850, nicht wahr? Wir denken an vieles. Aber der Engel Gottes sprach zu ihm, nimm das Fleisch und die Brote und leg es hin auf den Fels hier. Fels, der Herr ist mein Fels. Fels, als Zeichen, was ist ein Fels? Ursprünglich ungehauener Stein, ein Altar zum Herrn. Das wird wie auf ein Altar hingelegt, den Fels. Der Herr ist unser Fels, unser Altar, unser Stutz. Und leg es hin auf den Fels. Ich habe gerade in meiner Gemeinde einen Psalm ausgelegt, wo das ständig vorkommt, in Davids Kampf um Gottes Nähe und Führung. Der Herr als Fels, als Burg. Was, welcher Psalm war das? Das war 31. Und gieß die Brühe darüber und er tat es. Und da streckte der Engel des Herrn den Stab. Wir denken sofort an Stab. Wer hat einen Stab? Der Mose. Wir denken gleich, denn was hat Gideon vorher gesprochen? Der Herr hat uns aus Ägypten geführt. Nicht wahr? Er nimmt gerade Anschluss, der Herr, an Gideons eigene Sprache hier. Denn dieser Stab ist Zeichen, die Befreiung, die durch Mose aus dem Herrn kam, in die Befreiung in Ägypten. Gideon hat gerade zurückgerufen zu dieser Zentralbefreiungswunder. Und die ungezäuerte Brot haben auch damit zu tun. Das ist der Passa. Das ist die Befreiung. Das ist geladen mit zeichenhafter Bedeutung, dieser Text. Da streckte der Engel des Herrn den Stab aus, den er in der Hand hatte, und berührte mit der Spitze das Fleisch und die Brote. Da fuhr Feuer aus dem Fels, und Elia gieß Wasser vor seine Opfer. Und was passiert? Feuer kommt vom Himmel und lecht die ganze Wasser raus. Warum? Als Zeichen, dass dieser Feuer vom Himmel, das bedeutet die Sonne, die 3 Jahre lang ohne Regen, dass das ist, was der Herr gebracht hat, dass kein Wasser mehr im Land. Das ist eine Zeichenhandlung. Hier dafür Feuer aus dem Felsen. Feuer als Zeichen, die Erscheinung vom Gottes, Licht, Feuer. Wir denken an vieles. Wir denken zurück zu Mose im brennenden Dornbusch. Wir denken vorwärts zu Paulus und das Licht vom Himmel. Und wir denken auch an Elia. Geladen, die feurige Gott, die eifende Gott. Der Gott, der tatsächlich, wer ist der streitbare Held? Und wer ist der, der Midian erschlagen wird? Das ist Gott selbst. Und er wird das tun durch seine schwache Knecht Gideon. Und so hat es mit uns vor, in unserer Schwachheit ans Ziel zu kommen. Ich war heute mit einer 91-jährigen Frau, eine fromme Frau. Fast alles ist krank an dieser Frau und schwach. Aber der Herr wird das für sie vollbringen, denn sie hat immer mit ihm gelebt, auch in Schwachheit. Da sollen wir nicht von uns große Glaubenshelden erwarten, von uns und von unserer Geistlichen, sondern was wir erwarten sollen, sind Menschen, die wie Petrus in die Passionsgeschehen bereit sind, Buße zu tun. Und Menschen, die letzten Endes wissen, Herr, ich habe verfehlt, ich habe versucht aus meiner Kraft, aus meinen Gedanken, aber du tust das. Und du gehst voran auf mein Lebensbahn. Und das geht unser gläubiges Leben. Die Erkenntnis, der Herr wird es für mich tun, wann und wie er will. Nicht meine Wunde, sondern seine Wunde. Gideon wollte keine Wunde zuerst haben. Er wollte nicht die Befreiung, weil er glaubte nicht an die Befreiung. Er denkt zurück, aber er sagt nur, ach, sowas wird nicht geschehen. Der Herr tut, wann und wie er will. Und was er tut für uns ist gut, nicht was wir haben wollen. Trotzdem haben wir das Recht zu beten, Herr, wenn es dein Wille ist, ich will gesund, und wenn nicht dein Wille ist, so und so, aber Herr, dein Wille geschehe, denn du weißt viel besser, was gut für mich ist, du bist mein Herr, mein Befreier, mein guter Hirte, mein wirkender Gott, Yahweh, der Gott Israels. Da fuhr Feuer aus dem Fels, Aus dem Tod kommt feuriges Leben, wie die Mosenfelsen, wo Wasser kommt raus, als Vordeutung, Auferstehung aus dem Toten. Da fuhr Feuer aus dem Fels und verzehrte das Fleisch und Brote. Und der Engel des Herrn entschwand seinen Augen. Das ist nicht, weil er Hunger hat. Er nimmt das nicht, weil er Hunger hat. Gott hat keinen Hunger. Er tut das als Zeichen. Ich bin der feurige, brennende Gott, Israel, dein Fels, und ich werde kämpfen und verzehren den Feind. Das ist eine Sprache, die wir heute nicht gerne hören, dass Gott den Feind vernichten wird. Denken Sie, was unser schlimmster Feind ist. Wissen Sie, wer das ist? Das bin ich mich selbst. Dass der Herr mit seinem Feuer mich durchbrennt, mein Kleinglaube, mein Egoismus, meine Art zu planen und denken. Und dass er das durchbrennt, dass er wirklich mein Fels dann, denn was bleibt da? Der Fels. Als Zeichen, der Herr ist mein Fels. Der Herr, der für mich kämpfen wird. Und der das zentrale Feind zerstören wird. Und das ist meine Schwachheit. Und das ist genau, was er tut bei Gideon. Gerade das ist, was hier geschieht bei Gideon. Gideon, um ein Held des Herrn zu sein, muss seine Schwachheit entblößen und dann erkennen, der Herr ist der Stärke und der wird es für mich tun. War das nicht das Gleiche bei Mose? Ich meine, Sie können doch die ganze Bibel, diese ganze Sache sehen, aber schauen Sie bei Mose. Genau das Gleiche. Mose wollte nicht zurück. Er war, er könnte nicht reden. Aber der Herr hat gesagt, ich werde für dich sprechen und auch dein Bruder Aaron. Und wir tun das. Und er hat sein Zeichen getan. Und dann Moses wird stark in dem Herrn, in seiner Schwachheit, der alte Mose mit 80 Jahren. Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er, ach Herr, Herr. An welchen Text denken Sie, wo eine Doppelung des Gottesaussage vorkommt? Schauen wir, sofort kommt was im Kopf. Mein Herr und mein Gott, der zweifelnde Thomas, nicht wahr? Die Doppelung in einen Sinn erstmal zu unterstreichen und zweitens zu betonen, ja, jetzt glaube ich das wirklich. Herr, ich glaube, hilf meine Unglaube. Die Doppelung, um zu sagen, ja, so ist es wirklich. Ja, Herr, Herr. Die Betonung, er ist überzeugt und gleichzeitig man sieht in dieser Doppelung die Selbstbestätigung des eigenen Kenntnis. Er ist der Herr. Er hat's getan. Dreimal sprach er zu ihm. Er tut ein zentrales Zeichen mit aller möglichen Bedeutung. Und nur dann kommt diese Aussage. Und wie ich sage, dieses Thema ist nicht nur Alttestament. Thomas ist ein sehr deutliches Beispiel im Neuen Bund. Genau das gleiche Problem. Nur wenn ich meine Finger da rein spüre, in seine Kreuzeswunden, werde ich glauben, dass er der Auferstandene ist. Aber Gott tut nicht immer Zeichen, wie wir das haben wollen. Und eine Glaube, die gegründet ist auf Zeichen und Wunder, ist ein sehr schwacher Glaube. Schauen Sie zum Beispiel die Israeliten in die Wüste. Ich gebe immer diese Beispiele zu den Schwärmen. Schauen Sie die Israeliten in die Wüste. Es gibt keine Stelle in der Bibel, wo Wunder so zentrale Rolle spielt. Israel verlangt ständig Wunder, sie murren und Gott gibt ihnen Wunder. Und keine kommt im Land. Oh, 2,5 kommen im Land. Wer kommt im Land? Wer sind die 2? Josua und Kaleb. Und wer ist die halbe? Mose. Er sieht das Land, aber er kommt selbst nicht rein. Ja, das ist der halbe. 2,5 kommen im Land. Und alle anderen bleiben draußen. Warum? Eine starke Glaube ist nicht eine Glaube, die ständig Wunder verlangt. Ich sage das immer in Bezug zur Ehe. Ich sage nicht, frag meine Frau nicht jeden Tag, liebst du mich? Wenn ich das tue, ist meine Glaube an meine Liebe wackelig und meine Glaube an meine Frau's Liebe wackelig. Ich weiß, mindestens ich hoffe, ich glaube, dass sie mich lieb hat und ich liebe sie. Sie weiß das. Wir brauchen nicht ständig Beweise. Wer ständig Beweise braucht, hat kein gute Ehe. Und der, der ständig verlangt, hat kein gute Ehe. Und so ist es bei den Schwärmen. Sie verlangen ständig Zeichen und Wunder von Gott. Und das zeigt, dass ihr Glaube nicht in Ordnung ist. Denn ein Glaube, die tief gegründet, ist eine Glaube, die gegründet auf Herr, dein Wille geschehe an mir. Du weißt viel besser, was gut für mich ist. Zwar, ich bin im Dialog mit dir, ich kämpfe und ringe um mein Verständnis. Herr, warum? Herr, wie lange? Für die Propheten rufen. Aber letzten Endes, Herr, dein Wille geschehe. Nicht resigniert, In dieser Art. Eine Kämpfen um Verständnis, aber dann, du weißt besser, was gut für mich ist. Ich lebe aus deiner Führung. Du wirst entscheiden, wann und wie, nicht dich. Gideon ist sehr schwach. Der Herr kann auch doch sehr schwache Menschen, sehr große Menschen machen. Sehr große Zeug machen. Als Gideon nun sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er, ach Herr, Herr, habe ich wirklich den Engel, nochmal ein wirklich, das ist wirklich, tatsächlich, habe ich wirklich den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Ohne zu sterben, was starb, sein Opfer wird genommen. Die fressende Gott im Sinne, nicht im Sinn von Essen, sondern der mächtige, eifernde, brennende Gott. Und was starb, ist seine Schwachheit im Glauben. Seine Achherr-Art zu reden. Das wird alles überwunden durch Gottes Eifer. Und aus Gottes Eifer wird sein Eifer kommen. Ich denke an eine sehr zentrale Gestalt in der Bibel, wo es genauso geht. Und das ist Saulus Paulus. Er muss in die letzte Tiefe gehen. Und man kennt es, er selbst ein Mörder ist. Er muss offenbart werden, seine Schwachheit, seine Verlorenheit. Und gerade dann wird er der größte Kämpfer des Herrn überhaupt sein. Außer natürlich Jesus selbst. Das ist der Weg zu einer wahren Beziehung zum Herrn. Lass ihn Raum in euch gewinnen durch sein Wort. Durch sein richtendes Wort. Damit ihr gerettet werden und richtige Zeugen werden. Habe nicht Angst vor Gottes Gericht an euch, fleischlich und geistlich. Das ist der Weg der Stärke, aus Schwachheit Stärke zu machen. Und wer sich abschirmt gegen Gottes Wort und versucht, Gottes Wort in sein Frömmigkeitsschema hineinzubringen und Angst hat vor Gottes richtende Wort, der ist abseits. Der ist abseits. Wer wirklich Christus gehört, ist bereit, das richtende Wort gegen sich selbst zu hören. Nicht wie ich erlebte, ich habe diese Beispiele so öfters gegeben, aber die so treffen, als ich jung im Amt war, nach einem Predigt, und ich predige feurig, das merken Sie, ich bin Hebräer, nicht wahr? Kommt eine junge Dame zu mir in die Sakristei, außeratmen, Herr Pfarrer, das war ein Predigt. Ich habe gesagt, sind Sie getroffen? Sie sagt, für meine Schwiegermutter. Ja, so ist es. So ist es, aber das kennen Sie auch solcherweise. Ja, so ist es. Für meine Schwiegermutter, ja. Lassen Sie sich von Gottes Wort getroffen, haben Sie keine Angst wegen Ihrer eigenen Frömmigkeit. Gott entmächtigt uns, um uns stark zu machen. Er nimmt unsere Selbstsicherheit weg, um dass wir Sicherung in ihn finden. Das ist der Weg Gottes Wort. Die kann Felsen zerschmeißen und sie kann unsere eigene Selbstsicherung und unsere eigene falsche Frömmigkeit durchbrechen. Denn er ist ein verzehrender, eifernder Gott und nicht diese süße Büblein in die Krippe. Das ist er nicht. Sicher war er einmal ein kleiner Bub in der Krippe und die großen Maler malen ihn immer mit Zeichen des Kreuzes und auch Zeichen des letzten Gerichts. Habe ich wirklich den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen, aber der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir. Fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Na schau mal, die Friedensbewegung, die glaubt, dass Frieden bedeutet, keine Krieg mehr. Und Gott sagt, Friede sei mit dir, gerade als ein großer Krieg machen wird gegen die Midianiten. Nicht wahr? Das zeigt, wie verkehrt diese ganze Auslegung ist. Die Engel singen Friede auf Erde, als Jesus geboren war, mitten in einem Krieg zwischen Israel und die Römer. Ein Krieg, den Jesus weigert zu enden. Friede bedeutet Gottes ein Ziel. Und nur das zu zeigen, schauen Sie die nächste Sache. Denn das ist lustig. Da baute Gideon dem Herrn dort ein Altar. Der Herr hat sein Altar gebaut. Der Fels. Da ist er, der wirkende, brennende Gott, der eifende, feurige Gott. Das ist der Fels, Gideon. Er baute einen Altar und nannte ihn, der Herr ist Friede. Na, schauen Sie, ist das nicht lustig? Gideon wird der große Kämpfer Gottes mit dem Schwert. Und er baut einen Altar zu dem eifenden, brennenden Gott und er nennt den Altar, der Herr ist Friede. Gerade als große Kriege bevorstehen. Das ist nicht lustig, es klingt lustig, aber es ist nicht lustig. Denn was für eine Friede ist Gott? Er wird Israel Friede verschaffen im Land durch Krieg. Er wird Israel Friede verschaffen im Land, wenn er wiederkommt, mit dem Schwert. Jesus, ihr Retter und Erlöser, durch Krieg. Und er schafft Friede in uns durch sein richtendes, kriegerisches Wort. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu schaffen, sondern, wie hat Jesus das gesagt? Sondern das Schwert. Und das ist, was hier gemeint ist. Er wird das tun. Er schafft Frieden öfters in die merkwürdigste Art und Weise, aber vor allem über das Gericht, vor allem über Krieg. Am Ende der Tag wird es einen Krieg geben in Israel, ein sehr harter Krieg, bis Jesus kommt und sie werden ihn annehmen, den sie durchbohrt haben, und der Geist des Gnade und Gebet wird ausgegossen über ganz Israel. Der Tauftext, ganz Israel wird dann getauft. Aber über Krieg. Der Altar, der Herr ist Friede. Er bringt Friede und er bringt uns zu Frieden. Durch sein Wort, sein brennender, eifender, verzehrendes, richtendes Wort, welche unsere Selbstsicherheit und unsere eigenständige Frömmigkeit zerstört und uns dort dringt so eine Totalabhängigkeit auf unser Fels, auf dieser nackte Fels, die aber stark ist und die Rückgrat bringt und die wahre Frieden bringt für uns. Amen, wir beten. Herr, deine Stille ist meines Lebens Kraft. So sprachst du aus dem Dunkel ward Licht, auch in mir erhellst du den Schatten meiner Sünde. Wie die Sterne wachsen am Himmel, so breitest du deinen Frieden aus. In mir, Herr, ist deine Stille meines Lebens Kraft. Amen. Gut. Sie haben bemerkt, ein Bibliothek ist erschienen da draußen, ja? Das kann man nur sagen. Ich kam mit Büchern. Warum tue ich das? Weil ich weiß erstmal, ich rede so schnell, ja, wie ein Maschinengewehr, sagt man, ja? Einer, als ich Historiker war, einer der Assistenten war mir an meiner Universität gesagt, Sicherheitsgurte anschnallen, Jaffin kommt. Ja, das war nicht schlecht. Das war ein guter. Kannst du dich erinnern? Das war ein Jude, der hat mich gut gekannt. Ja. Diese Vorträge heute und morgen Abend sind in einem Buch. Und das heißt die große Richter. Deborah, Gideon, Jephthah und Simpson sind natürlich viel mehr als nur diese. Ein anderes Buch, die ich dabei habe, ist Jesus, du Sohn Davids. Die sind Auslegung vom Psalmen. Wissen Sie, ich habe gewisse Vorrecht, Psalmen auszulegen. Ich heiße David, ich bin Hebräer, ich bin auch Dichter. Diese Gebete kommen alle von mir, die ich hier gebetet habe. Ich habe dunkle Haut und eine schöne Gestalt, bis ich ein Bayerin heiratete. David hat auch eine schöne Gestalt, ja, ja. Die ist mir weggenommen, ja, ja, ja. Das kommt aus von meinen jüdischen Naschen. Wir naschen sehr gerne. Das ist ein Lieblingswort unter Juden. Naschen, ja. Jeder Jude versteht dieses Wort. Die Küche, das haben ich und Wastel immer gemeinsam, dass wir die Küche als Lieblingszimmer immer gehabt haben, ja. Das ist das zweite Buch, die Psalmen. Was ist der Mensch? Psalm 8, der große Kreuzesam, das habe ich hier bestimmt ausgelegt, oder? Ja. Psalm 22. Der lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, Psalm 39, der Todessalm, der große Bußsalm Davids, mein Lieblingssalm. Von alle Zeiten umgibst du mich her und hältst deine Hand über mich. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Das ist alles in ein Buch, Jesus, du Sohn Davids. Auch die Beziehung zwischen das David-Geschehen und Jesus. Das Neueste, und die ist 2 Wochen alt, heißt das Jesaja-Evangelium. Ist das nicht dein Evangelium, Bruder Mössinger? Jesaja, Kreuz, Auferstehung, Heiliger Geist, Weltmission, Jungfrau geboren, Kasam sagt, sie nennen es, das ist in Jesaja zu finden, das Jesaja-Evangelium. Diese 3 biblischen Bücher sind sehr verbilligt für Zuhörer. Das bedeutet für Leute, die nicht eingeschlafen sind bei meinem Vortrag. Ja, wer eingeschlafen ist, kann mit Bruder Mössing und ich reden, was der richtige Preis ist. Ja, okay. Mein besonderer Bücher für mich, und wo ich das immer haben wollte. Ich bin Lyriker. Ich habe 10 Bände Lyrik in England, Amerika und jetzt auch in Israel veröffentlicht. Und viele haben gesagt, ich soll das in Gebete. Denn wir haben ein Grundproblem bei uns. Freigebet können wir gut. Gebete, die man immer wieder beten kann, für besondere Anlässe, auch in Bezug zu Kreuz und so weiter. in moderner Zeit gibt, soweit ich weiß. Ich kenne ein Buch, das mich wirklich befriedigt hier. Und das ist Nick, Gebete der Christenheit. Kennen Sie das, Bruder Mercy? Ja. Wunderbares ja, Buch. Nick, ja. Ja, das ist die Gebete der Christenheit. Ich versuche meines Bestens als David. Hier sind zwei Gebetsbücher. Und ich glaube, Sie haben mehr von mir, von diesen Büchern. Sind auch sehr preiswürdig. 89 mit wunderbaren Bildern. In der Weite der Zeit und in deiner Stille gehalten. Das dritte kommt im Frühjahr, der vierte im Herbst. Und ich will, dass die gekauft werden, sondern dass alle kommen. Ich habe 17 geschrieben bis jetzt. Ich bin sehr mit Gebet. Für Weihnachten habe ich zwei Kunstbücher. Ich habe auch mit großen Kunsthistorikern in New York, mit Horst Janssen unter anderem studiert. Eine ist Rembrandt als Ausleger des Weihnachtsgeschehen. Und die andere ist ein Weihnachtsbuch mit großen Meistern. Memling und Grünwald und Rembrandt und alle möglichen. Die liegen beide da draußen. Und dazu habe ich noch was, die ich sehr verbilligt, und das ist die einzige Zeitschrift, die ich kenne, für bewusste christliche Literatur, die heißt Ambo. Wer kennt das, Ambo? Guck, ja, eine kennt, sehr schön. Ja, eine der Spätgekommen, glaube ich sogar. Das ist gut, ja, aber früh hat er Ambo gekannt. Das ist sehr gut. Das liegt draußen.
Das ist schon wieder begradigt.
Ja, ja, das ist recht. Ja, 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 ja. Das liegt draußen. Das sind auch Gedichte von mir da drinnen. Das ist ein Gedicht von einem sehr begabten jungen Lyriker, der Prediger ist. Wie heißt der Mann raus? Ich vergesse immer den Namen. Neumann, Christoph Neumann. Der ist sehr begabt. Ich will enden mit einem Gebet. Die Nacht versammelt nun ihre schweigende Kraft zu dir. So beuge ich mich im Schatten deiner Stille und bitte, Herr, lass mich in deine Ruhe schlafen. Halte deine Wache über mir wie die sehenden Sterne, deine Fingerwerk. Und am Morgen doch dringe mich wieder neu mit der Klarheit deines Lichts.